das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Wir sind zurück aus der kurzen Weihnachtspause und ich hoffe, Sie hatten trotz allem schöne Feiertage. Wir werden in der Corona-Pandemie vor viele Veränderungen gestellt und haben uns an so einiges gewöhnen müssen. An diese Bilder etwa, auch wenn der Anblick einer pieksenden Spritze die eine oder den anderen noch immer kurz zusammenzucken lässt. Von heute an wird in Deutschland millionenfach gepiekst, in nie dagewesenem Maße. Jede Impfung soll uns wieder näher an ein normales Leben, an eines ohne Corona-Pandemie bringen. Bei noch vielen berechtigten Fragen zur Impfung und trotz mancher Skeptiker, die der gespritzten Immunisierung nicht trauen, für die meisten ist der heutige offizielle Impfstart eine Art Weihnachtsgeschenk. Ein Hoffnungsschimmer. Jan Koch berichtet.
Sie hofft auf den Wendepunkt, auf eine Welt ohne Angst vor Corona.
Ich möchte auch nicht vorher gehen müssen. Ich möchte erst wissen, dass ihr noch alle schön leben könnt. Würde ich mir wünschen, dass die Welt wieder in Ordnung kommt.
Für Gertrud Vogel war klar, sie lässt sich impfen. Steht in einem historischen Moment im Mittelpunkt. Als eine der ersten in Köln, eine der ersten bundesweit. Sie hätte nicht gedacht, dass sie eine solche Pandemie noch mit ihren 92 Jahren erleben muss, dass sie Applaus dafür bekommt, sich impfen zu lassen. Auch Erika Löwer ist geimpft. Ein mobiles Impfteam kam gegen 8 Uhr ins Siegener Marienheim, wo die 95-Jährige den Anfang machte.
Weil das sein muss. Ich bin so lange mal geimpft worden, bin ich geimpft worden und da gibt es nichts anderes.
Ja. Ja.
Was sein muss, muss sein.
Viele Politikerinnen und Politiker, auch im sächsischen Zwickau, haben es sich heute nicht nehmen lassen, ein Zeichen zum Impfbeginn zu setzen. Vor allem an Orten, wo die Inzidenz seit Tagen über 500 liegt, sei der Impfstoff dringend notwendig.
Das ist schon ein Weihnachtsgeschenk, was wir hier haben und ein Ausweg aus dieser Pandemie, weil wir gerade in Sachsen sehen, wie hoch die Infektionszahlen sind, wie viele Menschen in den Krankenhäusern liegen.
1,3 Millionen Impfdosen sollen bis Ende des Jahres bundesweit ausgeliefert werden. Im Januar nochmal 3 bis 4 Millionen. Es wird also weniger ausgeliefert, als verimpft werden könnte.
Wir bekommen morgen neuen Impfstoff, wir kriegen am 30. Impfstoff und im Januar wieder. Und wir werden uns alle Mühe geben, den Impfstoff, den wir bekommen, auch direkt zu verimpfen.
Wichtig sei aber, so schnell wie möglich, so viele wie möglich zu impfen. Eben nicht nur Senioren oder medizinisches Personal, was bis Ende Februar dauern könnte. Das Fernziel ist,
wir brauchen, um eine Herdenimmunität zu erreichen, Impfquoten von ungefähr 60-70%. Das würde für Deutschland mehr als 100 Millionen Impfungen bedeuten.
In Oberfranken kam die Impfkampagne heute bereits ins Stocken. Schuld war anscheinend ein Fehler in der Kühlkette, sodass in den betroffenen Regionen die Impfungen ausfielen.
Sicherheit geht vor und wir wollen diesen Impfstoff, der möglicherweise eben nicht dauerhaft die erforderliche Kühlung aufgewiesen hat, den wollen wir nicht an unsere Bürgerinnen und Bürger verimpfen.
Mehrheitlich froh waren diejenigen, die wie hier in Herne geimpft wurden. Dass diejenigen aber auch Privilegien wie Restaurant- oder Veranstaltungsbesuche erhalten, schloss Innenminister Horst Seehofer aus. Er sagte der Bild am Sonntag, so wichtig das Impfen für uns alle ist, keine Sonderbehandlung für Geimpfte. Eine Unterscheidung zwischen Geimpften und Nichtgeimpften kommt einer Impfpflicht gleich. Ich bin aber gegen einen Impfzwang. Für Gertrud Vogel war es alles andere als Zwang. Sie will nun auch andere im Kölner Heim ermutigen, denn für sie steht fest.
Nur so kriegen wir die Sache in den Griff wieder. Und können die jungen Menschen wieder leben, wie sie leben möchten. Nicht?
In einer Welt ohne Angst vor Corona.
Blicken wir nach Berlin zu Christian Feld. Bundesinnenminister Seehofer sagt also, Geimpfte sollten keine Sonderrechte genießen. Da wird die Bundesregierung aber in manchen Bereichen nur bedingt Einfluss drauf haben, oder?
Na, so eine Diskussion lässt sich natürlich auch nicht ganz vermeiden. Wir hatten auch so eine ähnliche Diskussion schon mal zu Beginn der Corona-Warn-App, als es auch hieß, können Restaurants jetzt sagen, ihr kommt bei uns nur rein, wenn ihr die App installiert habt. Schon damals hieß es, lasst die Finger von solchen Unterscheidungen. Muss jetzt differenzieren. Das eine ist, ob jetzt der Staat von sich aus sagt, es gibt eine Sonderbehandlung für Geimpfte. Da haben wir ja sehr klare Worte des Bundesinnenministers gehört. Das andere wäre allerdings, wenn jetzt private Restaurantbetreiber oder Konzertbetreiber sagen, wir setzen das als Voraussetzung, machen da von unserem Hausrecht Gebrauch. Auch hier von Seehofer eine deutliche Warnung. Er sieht da eine mögliche Spaltung der Gesellschaft und sagt, lass da besser die Finger davon weg. Momentan, das muss man ja auch dazu sagen, betrifft es ja auch nun wirklich nur eine ganz, ganz kleine Gruppe von Geimpften. Also es wäre dann mehr so ein Kammerkonzert als ein Stadionkonzert. Aber wenn der Anteil der Geimpften steigt, dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Diskussion doch lauter wird.
Es wollen sich ja doch einige nicht impfen lassen oder sind skeptisch. Will die Bundesregierung da konkret etwas unternehmen?
Es ist nicht die Rede von einer großen Impfwerbekampagne, aber wir haben heute in den diversen Impfzentren auch viele Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gesehen. Was wir nicht gesehen haben, ist, dass sie sich dann auch dort kamerawirksam die Spritze in den Arm geben lassen. Das ist einerseits, weil sie sagen, wir wollen den gefährdeten Gruppen den Vorrang lassen, jetzt wo nur so wenige Dosen zur Verfügung stehen. Und andererseits wollen sie sicher auch den Vorwurf vermeiden, dass sie da ihre eigene Position ausnutzen und sich quasi vorne in die Schlange einreihen. Wir haben im Film gehört, dass es ja auch gar nicht am Ende 100% sein müssen, dass da 60-70%, so die Experten, reichen könnten für die Herdenimmunität. Und wir werden dann sehen, ob auf Strecke dieser Anteil erreicht wird oder ob er drunter bleibt. Wenn der tatsächlich drunter bleibt, kann es gut auch sein, dass die Regierung dann doch sagt, wir werden jetzt hier nochmal öffentlichkeitswirksam vorangehen und uns die Spritze dann auch wirklich geben lassen. Und der Bundesgesundheitsminister hat heute auch schon gesagt, wir würden dann natürlich auch bereitstehen und würden das natürlich auch tun.
Dankeschön, Christian Feld in unserem Hauptstadtstudio. Ja, eigentlich sollte heute in der gesamten EU Impfstart sein. Alle 27 Länder hatten den Impfstoff zwar gestern bereits bekommen, doch heute sollte es gemeinsam losgehen. Allein Ungarn, die Slowakei und ein Landkreis in Sachsen-Anhalt scherten aus und begannen mit der Immunisierung, kaum dass der Stoff auf dem Hof war. Was aber wohl alle eint, ist die Gewissheit, dass der Impfstoff kein schnelles Allheilmittel sein wird und die Neuinfektionen erst einmal auf hohem Niveau bleiben werden. Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten über Hoffen und Bangen in Europa, in Spanien, Schweden und Österreich.
Theresia Hofer ist die erste Österreicherin, die heute geimpft wird. Die 84-Jährige will endlich ohne Bedenken ihre Kinder, Enkel und Urenkel wiedersehen. Begleitet wird das Ganze von Medien und Politik. Kanzler Kurz kündigt sichtlich stolz eine Impfkampagne an, mit der die Bevölkerung besser informiert werden soll.
Das Thema Impfen wird eine höchstpersönliche Entscheidung bleiben. Es wird keine Impfpflicht geben.
In Österreich gilt seit gestern ein strenger Lockdown bis vermutlich Mitte Januar. Es gelten verschärfte Kontaktbeschränkungen. Viele Geschäfte müssen geschlossen bleiben. Gleichzeitig sind aber die Skigebiete geöffnet. Manche werden sogar regelrecht überrannt. Viele Menschen drängen sich hier oft ohne Abstand. Deshalb wurden einige Parkplätze, Rodelpisten und Zufahrten heute gesperrt.
In Österreich gibt es nun einen dritten Lockdown. Immer wieder hat die Regierung erst verschärft und dann gelockert. Zum Vertrauen hat das nicht beigetragen. Die Menschen sind leichtsinnig geworden. Bundeskanzler Kurz warnt nun vor einer weiteren Infektionswelle und hofft, dass der Impfstoff spätestens im Sommer Entspannung bringen wird.
In Schweden kaufen sie schon wieder. Viele Geschäfte locken nach Weihnachten mit Rabatten und die Läden sind voll. Die Regierung hatte sich bewusst gegen einen Lockdown entschieden und stattdessen auf die Vernunft der Menschen gesetzt. Am Anfang haben wir an die Strategie geglaubt, weil die Erklärung plausibel war. Jetzt haben sich die Dinge gewendet und man ist verunsichert. Wir haben Corona ziemlich gut gemeistert und mit den Impfungen wird die Lage jetzt immer besser. Sie war in Schweden die Erste. Am Morgen wird die 91-jährige Gun-Britt Jonsson geimpft. Mehr als 8.200 Menschen sind bislang an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Gemessen an der Einwohnerzahl ein Spitzenwert weltweit. Lange hatte Staatsepidemiologe Tegnell darauf gesetzt, dass eine zweite Welle ausbleibt. Vergebens. Immer wieder steuert die Regierung nun nach. Alkoholverbot, Versammlungsbeschränkungen. Auch jetzt mahnende Worte. Die Impfung ist das Licht in der Dunkelheit. Aber das bedeutet nicht, dass die Gefahr gebannt ist.
In einem Fernsehinterview vor wenigen Tagen hatte Schwedens König den Sonderweg des Landes in der Corona-Pandemie ungewohnt deutlich kritisiert. Wir sind gescheitert, sagte er. Es sind zu viele Menschen gestorben. Mit dem Impfstart gibt die schwedische Regierung nun ein ehrgeiziges Ziel vor. Bis zum Sommer sollen hier alle Erwachsenen geimpft werden.
Die erste Spritze gab es in Guadalajara, etwa eine Stunde nördlich von Madrid. Ich merke nichts, überhaupt nichts, sagt Araceli Hidalgo, mit 96 die älteste Bewohnerin des Altenheims. Trotz des Applauses, ein bisschen Trauer schwingt heute auch mit. Allein in dieser Einrichtung sind 13 Menschen an Covid gestorben. Daran erinnert die Pflegerin, die als Nächste geimpft wird. Es macht mich traurig, dass all diese Leute die Impfung nicht mehr erleben können. Die ersten Chargen wurden gestern aus Belgien geliefert. Knapp 2,3 Millionen Menschen sollen in den kommenden 3 Monaten geimpft werden. Die Regierung mahnt weiter zur Vorsicht. Sie fürchtet, dass sich die Situation Anfang Januar verschärfen könnte. Denn am Dreikönigstag wird in Spanien noch einmal gefeiert. Mit Bescherung und ausgiebigen Familienbesuchen.
Die Impfkampagne beginnt in Spanien an einem kritischen Punkt. Wochenlang war die Lage hier vergleichsweise ruhig. Doch jetzt werden aus Regionen wie Katalonien, aus dem Großraum Madrid oder von den Balearen wieder hohe Infektionszahlen gemeldet.
Vom medizinischen Kampf gegen Corona zum Wettbewerb um wirtschaftliche Absatzmärkte und nach Afrika. Dort markieren die Grenzen bislang nicht nur die Staaten, sondern sind auch Handelsbarrieren, an denen überall Zölle fällig werden. Zu Beginn des kommenden Jahres soll sich das ändern, wenn die afrikanische Freihandelszone startet. Gemessen an der Zahl der Länder, es sind 54, wird sie die größte Freihandelszone der Welt sein. So möchte der Kontinent einen besseren Anschluss an den Rest der Welt schaffen. Mehr Wachstum, mehr Jobs, höhere Löhne. Bei vielen ist die Hoffnung enorm. Aber es gibt auch Verlierer, wie die Fischer an der kenianischen Küste. Vor ihrer Tür entsteht gerade einer der größten Containerhäfen Afrikas. Boris Baumhalt.
Der Fang war mager. Omar Masur musste in der Nacht weit rausfahren. Dort, wo die Fischer früher gefangen haben, werden sie jetzt vom Militär vertrieben. Denn vor ihrer Insel im Indischen Ozean baut die kenianische Regierung gerade einen riesigen Hochseehafen. Das ist sehr gefährlich. Die kommen und nehmen unseren Fisch, schmeißen ihn zurück ins Meer. Sie haben uns verboten, in der Nähe des neuen Hafens zu fischen. So, they decide for us fishermen to not go more there. Vom Fischfang und Tourismus haben sie bislang in Lamu gelebt. Nun soll eine neue Zeit anbrechen. In ein paar Tagen startet die afrikanische Freihandelszone und Lamu soll dafür ein internationaler Logistikknotenpunkt werden. Wo jetzt noch Bagger und Planierraupen arbeiten, sollen bald tausende Container umgeschlagen werden. Silvester Kasuko, Chef des Mammutprojekts, erklärt, dass mit dem Hafen einer neuen Eisenbahnlinie und neuen Straßen eine zentrale Transportachse für ganz Afrika entstehen soll. Dieses Projekt ist sehr wichtig, um den afrikanischen Kontinent in den globalen Welthandel zu integrieren. Es ist auch ein zentraler Baustein für die afrikanische Freihandelszone. In Kenias größter Saftfabrik knallen die Sektkorken, wenn es mit dem Freihandel endlich losgeht. 200 Tonnen Obst verarbeiten sie hier jeden Tag zu Saft. Pick and Peel und Afia heißen die Marken, die in Kenia jedes Kind kennt und die der Chef Kimano Rugendo gerne in mehr afrikanische Länder exportieren würde. Doch bislang mangelte es nicht nur an Transportwegen, die hohen Zölle waren das größte Problem. Vom 1. Januar an sollen auf 90% aller Waren die Zölle komplett wegfallen. Wir freuen uns drauf. Wir hätten uns das schon gestern gewünscht. Wir haben jetzt endlich einheitliche Bedingungen. Das eröffnet uns viele neue Märkte. Die afrikanische Freihandelszone wird die größte der Welt sein. Außer Eritrea machen alle afrikanischen Staaten mit. Es entsteht ein Binnenmarkt mit 1,2 Milliarden Menschen.
It would have the chance to open up job opportunities.
Das bietet die Chance für neue Jobs. Afrika kann damit wirtschaftlich aufholen und die Abhängigkeit vom Rest der Welt verringern. Die Weltbank schätzt, dass durch den Freihandel 30 Millionen Afrikaner den Weg aus der Armut schaffen können. Noch ist das Zukunftsmusik. Auf der Baustelle in Lamu verdienen sie 4 Euro am Tag, unterer Durchschnitt. Beschäftigt sind sie übrigens bei chinesischen Baufirmen, denn China hat längst erkannt, wie wichtig der afrikanische Markt bereits heute ist.
US-Präsident Trump weigert sich weiterhin, die Verlängerung der Corona-Hilfen mit einem Umfang von 900 Milliarden Dollar zu unterzeichnen. Damit beginnt unser Nachrichtenüberblick heute mit Susanne Daubner.
Senatoren beider großer Parteien appellierten an den Präsidenten, den mühsam ausgehandelten Kompromiss zu unterzeichnen. Durch Trumps Weigerung verlieren Millionen von Arbeitslosen ihren Anspruch auf Hilfszahlungen. Außerdem droht eine vorübergehende Stilllegung des öffentlichen Dienstes, weil an das Gesetz auch der Haushalt für das nächste Jahr gekoppelt ist. Trump fordert statt der vorgesehenen Hilfen von $600 pro Person mehr als das Dreifache. Im Nordwesten Bosniens harren hunderte Migranten bei Minusgraden im ausgebrannten Flüchtlingslager Lipa aus. Den Behörden war es nicht gelungen, sie an einem anderen Ort unterzubringen. Derzeit gibt es nur ein unbeheiztes Zelt. Das Lager war vor wenigen Tagen wegen der katastrophalen Zustände geräumt und dann von ehemaligen Bewohnern in Brand gesteckt worden. Auch das Jahrestreffen des Chaos Computer Clubs findet wegen der Corona-Pandemie nur virtuell statt. Ein großes Thema ist in diesem Jahr die Datensicherheit von Smartphones, etwa bei der Corona-Warn-App. Linus Neumann vom Chaos Computer Club sagte der ARD, was den Datenschutz angehe, sei die App einwandfrei. Wünschen könne man sich allerdings schnellere Warnungen. Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat einen neuen Trainer. Der Schweizer Christian Groß soll den Tabellenletzten vor dem Abstieg bewahren. Er ist bereits der vierte Schalker Coach in dieser Spielzeit nach David Wagner, Manuel Baum und Huub Stevens. Groß hatte seine Karriere in diesem Jahr eigentlich beendet. Der Doppelagent George Blake ist, wie gestern bekannt wurde, im Alter von 98 Jahren in Russland gestorben. Der russische Präsident Putin würdigte ihn als brillanten Profi mit außergewöhnlichem Charakter und Mut. Blake war als britischer Spion 1950 im Koreakrieg in Gefangenschaft geraten und wurde von der damaligen Sowjetunion angeworben. Fast 10 Jahre lang verriet er Geheimdienstoperationen der Westmächte, bis er aufflog und in Großbritannien verurteilt wurde. 1966 gelang ihm die Flucht nach Moskau.
Der Tannenbaum gibt Kraft und Trost zu jeder Zeit, wie es im Lied »O Tannenbaum« so schön heißt. Irgendwie war aber nicht nur früher mehr Lametta, sondern auch mehr seelischer Glanz in der Stube. Das Weihnachtsfest stand diesmal bei vielen nur im Kalender. Und die sonst so gern eingeforderte Besinnlichkeit war der Sehnsucht nach einer langen Familientafel mit möglichst viel Trubel gewichen. Sebastian Kisters blickt auf die Gefühlslage nach dem Fest, an dem ein geschmückter Baum allein so manchem eben kein ausreichender Trost war.
Die Weihnachtstage haben es nur verstärkt. Aus Stille wird Leere. Dann kommt die Frage, wie geht das eigentlich alles weiter? Kontaktbeschränkung, Einsamkeit, Existenzängste. Häufiger als üblich klingelt es in diesen Tagen bei der Telefonseelsorge.
Was ich erlebe hier von den Anrufen, ist tatsächlich, dass viele gerade überhaupt nicht wissen, was eigentlich ist und wie es ihnen geht. Also es ist eine sehr diffuse, auch Themengemengelage von denen, die anrufen. Da ist zum einen jetzt neu die Hoffnung, dass die Lage sich verbessert durch die Impfungen, die jetzt gerade gestartet sind. Da ist aber natürlich auch ein Stück Ernüchterung. Corona hält uns immer noch im Griff.
Orientierungslos. Vieles anders als gewohnt, gehofft. Selbst die erträumten Weihnachtstage voller Ruhe für manche plötzlich zu ruhig.
Das ist für viele überraschend. Die haben vielleicht auch gedacht, naja, ich finde es auch immer ein bisschen anstrengend mit viel Familie drumherum. Und jetzt bewerten sie das für sich vielleicht nochmal anders und merken, es fehlt. Manchmal fehlt ja auch das, was anstrengend ist.
Schwankend, unsicher, die Seelenlage vieler Menschen. Das gilt übrigens auch für die Jüngeren. Johanna Wilmes von der Frankfurter Goethe-Universität gehört zu einem Wissenschaftsteam, das 7000 Studierende, auszubildende Schüler gefragt hat, wie es ihnen gerade so geht.
Stehen natürlich diese Generation jetzt, steht unter enormem Leistungsdruck, unter einem Qualifikationsdruck. Also es geht immer darum, viele Praktika zu machen, Auslandserfahrungen zu sammeln. Aber genau das kann eben jetzt gerade nicht stattfinden. Und das macht natürlich was mit denen und das belastet. Und in unserer Studie sind es 45% der jungen Menschen, die Zukunftsangst haben und noch weitere 25%, die sich auch zum Teil Sorgen um ihre Zukunft machen.
Einsamkeit am Ende dieses Jahres, ein Thema nicht nur bei Älteren.
Natürlich kann man sich fragen, naja, wir fühlen uns alle belastend, wieso sollte man da gerade auf junge Menschen blicken? Aber da, das wissen wir nicht aus unserer Studie, sondern das wissen wir aus der Pädagogik, aus der Soziologie und aus der Psychologie, haben natürlich Kontakte zu Gleichaltrigen und Erfahrung in der Gruppe einen ganz anderen Stellenwert in der Jugendphase als im mittleren Erwachsenenalter zum Beispiel.
Was passiert da gerade? Wie geht es weiter? Wie lange noch allein sein? Belastende Fragen für alt und jung. Und doch bemerkten Forscherinnen und Forscher im vergangenen Sommer etwas, das Hoffnung macht. Kaum schien die Corona-Lage im Griff, waren viele Menschen mit ihrem Leben wieder viel zufriedener.
Bleibt uns noch das Wetter, nachdem weiße Weihnachten ja fast überall ausgefallen sind. Donald Becker, wie macht denn der Winter weiter?
Ja, zumindest in höheren Lagen werden wir noch Fortschritte machen in Richtung Winter. Ansonsten war es ja heute wirklich sehr stürmisch und nass von Westen her. Und wir können uns mal das Sturmtief angucken, das dafür verantwortlich war. Hermine liegt morgen immer noch hier mit Zentrum über Südengland. Aber allgemein wird der Wind abnehmen. Aber wir sehen hier diesen Tiefausläufer. Und der zieht nicht einfach so nach Osten oder zurück nach Westen, sondern er zieht eigentlich eher so von Süd nach Nord. Und das sehen wir schon auf der Animation für heute Nacht im Norden anfangs, sogar in Mecklenburg-Vorpommern noch ein paar Flocken bis ganz runter, sonst eher Regen im Flachland. Im Westen lockert es ein wenig auf und in der Nacht kann es vor allem dann in Richtung Bayern auch gefrierenden Regen geben. Später geht aber auch dort der Niederschlag langsam in Schnee über. Das Ganze wird dann langsam auch weiter im Tagesverlauf in Richtung Thüringen vorankommen. Im Westen gibt es ein paar Schneeregenschauer, später auch dort in höheren Lagen zumindest mehr Schneefälle mit Glättebildung. Und das Ganze erreicht dann zum Teil auch Brandenburg. In der Nacht zum Dienstag kann es dort weiß werden. Die Temperaturen morgen früh im Osten und im Süden im Bereich so zwischen 0 und örtlich minus 5 Grad, im Westen eher frostfrei. Und die höchsten Temperaturen finden wir auch dort entlang des Rheins bis zu 6 Grad, verhaltener dann vor allem im Bergland dort zum Teil dauerfrostig. Schauen wir auf die kommenden Tage. Relativ schnell erklärt, nasskalt geht's weiter mit Schneeregenschauern, örtliche Glätte vor allem Dienstagmorgen in Brandenburg. Am Mittwoch von Nordwesten her neue Regen- bzw. Schneeregenfälle, ansonsten aber ganz nett.
Dankeschön, Donald Becker. Und hier geht's weiter mit dem Spielfilm Die Puppenspieler ans Licht über mittelalterliche Intrigen bei der Papstwahl und eine gefährliche Liebe. Wir sind morgen am späten Abend wieder für Sie da. Bis dahin, gute Nacht.